Orchester Kronenhalle und Stelle Grüezi.
Ja, Grüezi, da ist David Daniel.
Grüezi, Herr Daniel.
Guten Abend. Ich wollte fragen, ob Sie am Montag, 5. März, noch Platz für 3 Personen in der Brasserie haben.
Am Montag? Mhm. 5. März, ja. Das wäre für 3 Personen, um welche Zeit?
Auf die 8. gern.
Auf die 8, ja, Brasserie ist in Ordnung.
Wunderbar.
Und, auf den Namen Herr Daniel.
Ja, genau, das ist mein Nachname.
Und gut, dann Abend. Machen wir das so. Wunderbar. Und besten Dank und einen schönen Abend, Herr Daniel.
Genau, merci vielmals. Ade.
Willkommen bei der heutigen Folge von Tisch frei.
Tisch frei ist der Name.
Okay,
ja, schön.
Also bei uns ist Lara Stoll.
Wie soll man sich vorstellen? Kabarettistin, Slam-Poetin, Musikerin, Multitalent, Filmerin, Ketchup-Liebhaberin.
Ja, genau, das ist ja ziemlich gut zusammengefasst. Eigentlich. Wobei ich jetzt glaube nicht von mir würde sagen, dass ich Kabarettistin bin. Aber ich weiss auch gar nicht so genau, wieso, weil auf Slam-Bühnen bin ich ja eigentlich auch nicht mehr so wirklich, sondern eher auf so komischen kleinen Bühnen.
Also zum Sagen, wir sind am Bellevue in Zürich, ja. Stimmen
wir. Was glaubst du, wo gehen wir heute essen?
Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, es ist Kronenhalle. Aber wir können auch am Würstelstand. Ist mir eigentlich eine Wurst.
Das ist ja. Für mich ein bisschen schwierig. Ich bin Veggie. Aber nein, du hast voll ins Schwarze getroffen.
Oh,
ja, wir gehen in die Kronenhalle.
Aber geil. Kronenhalle. Yes. Yes. Sehr geil.
Ach, das ist ja schon mal gut. Super. Ja, dann gut, dann laufen wir doch mal los. Ja.
Lustig, du bist ja noch nie in der Kronenhalle gewesen.
Nein, das ist mein allererstes Mal.
Und ich bin, glaube ich, letztes Mal vor 200 Jahren und für mich als Veggie gibt es einfach nichts dort.
Das stimmt im Fall, glaube ich, nicht.
Also,
oder doch?
So, Sie haben es jetzt langsam
ich bin letztes Mal eben da gewesen, wo das, mein Freund Geburtstag hatte, sind wir da gewesen. Und es war auch mein Gefühl das erste Mal gewesen, aber ich bin eigentlich schon mal da gewesen. Das weiss ich nicht mehr, so Jahre her ist.
Ah, okay.
Ja, ich glaube, die haben im Fall schon Veggie-Schüssel. Die müssen es ja fast.
Nein, also, es gibt ein einziges Gericht auf der Karte, das ich jetzt gesehen
habe. Ich will noch schnell erzählen, was dir passiert ist das letzte Mal.
Ah ja, genau. Ja, es hat einfach dann wie geheissen, ja, für Veggie, also ich habe einfach für mich so Gemüse bekommen, ohne Salz, verkocht. Und dann hat es einfach geheissen, ja, sie müssen jeden modischen Scheiß mitmachen, blöd gesagt. Und Veggies sind halt nicht so erwünscht. Aber jetzt habe ich wenigstens gesehen, hat es eine Position, das Risotto, das ist Veggie. Und ich glaube, ein Salötli ist auch noch Veggie. Immerhin zwei Sachen zum Auswählen. Vielleicht könnte ich mir einfach irgendetwas machen lassen. Das war so, weißt, so nonchalant. So.
Du gehst ja sowieso mehr wegen dem Ambiente.
Ich glaube, jeder geht nur wegen dem Ambiente. Wegen dem Essen ist noch nie jemand gegangen. Also vielleicht vor 50 Jahren mal.
Machen wir die Türen auf und gehen rein.
Jawohl, sehr schön. Es ist natürlich voll. Natürlich relativ gut gefüllt.
Ja. Sonst im Film mal im ersten Stand.
Jetzt gehen wir schnell ins Film. Ja. Dann gehen wir.
Wunderbar.
Die Kronenhallenbar war am Montagabend bis auf den letzten Platz besetzt gewesen. Und den letzten Platz meinen wir grünes Safianleder für die Bank, bronzene Tischfüße und dunkles Mahagoniholz an der Wand. In diesem ganzen Wirrwarr haben wir uns den Weg ins Fumoir im ersten Stock gesucht und nutzen die Zeit, um die kulinarischen Vorlieben von unserem heutigen Gast, von der Lara Stoll, auch akustisch euch erlebbar machen. Sie beschreibt nämlich, was sie gerne isst, in ihrem Song «Aha» von der Band Stefanie Stauffacher, eines von vielen Projekten von der Lara Stoll.
Jetzt ist mir gerade ein bisschen schlecht. Zwei grosse Kaffee getrunken. Vor ein paar Tagen war mir auch hure schlecht. Seichzähne gegessen. Förgi, Spaghetti mit Ei und Ketchup. Nachher einen rohen Servelat. Die Hälfte auch mit Ketchup. Die andere mit Mayonnaise und ein bisschen Brot. Nachher habe ich Gumpfi gelöffelt. Und noch ein Mokka-Joghurt. Voll krank. Keine Ahnung, Mann. Jetzt bin ich 30. Gewisse Sachen lernt man nie.
Ich würde jetzt gerne rülpsen, aber ich kann nicht extra rülpsen.
Du darfst alles okay. Da, für das machen wir das Format. Relativ.
Könnt ihr das?
Nein. Das kann ich nicht. Nein, das geht schon nur wegen meiner Erziehung nicht. Also, sie sind so eingerichtet worden. Genau, was ist so deine Eltern aus? Was sind deine Eltern so vom Typ her?
Meine Eltern? Mhm. Also, meine Mutter hat lange auf irgendwelchen Büros gearbeitet. Mal bei einer Versicherung, dann auf der Gemeinde. Sie war mal kurz Gemeinderätin. Sie ist jetzt pensioniert worden. Mein Vater arbeitet seit 40 Jahren in einer Stuhlfabrik, wo so ein bisschen ums Überleben kämpft, weil durch die ganze Globalisierung halt viel ins Ausland, im Ausland jetzt produziert wird. Aber er ist safe, also er wird dann bald mal pensioniert und kann aber noch dort arbeiten. Und er ist dort, also er hat Polymechaniker gelernt und also er ist wirklich ein Handwerker. Also schon so komplett.
Aber ich denke, so die letzten 4, 5, 6 Jahre ist es wieder recht in, weißt, Homemade Products kaufen und so weiter. Ich würde gerne auch 1'000 Franken für einen Stuhl ausgeben, anstatt 100, weil er einfach...
Ja, das ist sicher der Zeitgeist, ja. Aber ich glaube, mein Vater wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, ein Businessmodell zu machen und sich noch selbstständig zu machen. So, man ist jetzt nicht so der Typ dafür.
Wenn du mir gesagt hast, dass die Firma so sehr sichtbar nicht mehr gibt.
Ja, das ist ein ziemlich grosses... Dietikar AG oder so heisst es. Die Stuhlfabrik in Stein am Rhein.
Lustig. Stein am Rhein ist aber noch schön.
Mega, ja. Idyllisch. Es ist eh, also der Vila, wo ich vorher ich vielleicht auch ein bisschen Abschätzung davon geredet habe, also meiner Heimat, also Riechlingen, ist ein Ort, wo also einem fast die Augen schmelzen so schön ist. Also ich bin 20 Meter vom Rhein aufgewachsen. Ich konnte von meinem Zimmer auf den Rhein schauen. Es ist alles hegt und pflegt und Riegelhäuser, also Idylle pur, ja. Aber ich bin, es hat zum Beispiel wie so keine anderen Kinder in meinem Alter in diesem Dorf gehabt und dort habe ich mich extrem viel mit mir selber müssen beschäftigen. Und ja, das ist jetzt vielleicht, ist vielleicht auch gut gewesen für mich, weil ich da jetzt auch muss in der Stadt leben, um das noch kompensieren oder so. Also ich habe einen Bruder, ja. Doch, aber der ist, das sind halt, als Kind und Teenager findet man sich nicht so cool. Also wir sind jahrelang auf sehr, sehr grossem Kriegsfuss gewesen miteinander, haben uns verprügelt, also er mich. Und ich bin gut tädeln, älter. Und nachher haben wir uns jahrelang ignoriert. Und dann bin ich ausgezogen und dann haben wir uns so ein bisschen angelöchert. Und jetzt ist es super, aber das ist wie... Also er ist nicht ein Teil, ein Freund gewesen, wo ich hätte können irgendwie damit...
Wann ist der Moment gekommen, wo wir euch langsam wieder so auf Augenhaut begegnet sind?
Ja, eben, wo ich glaube ausgezogen bin. Das ist so das Klischee, das halt einfach stimmt. Irgendwie.
Und dann ist dann hat man ja wieder Altersabstand ein bisschen weg, oder?
Ja.
Das ist ja wie einfach... Beide sind ja
erwachsen.
Und aber ist er dann dort geblieben oder ist er auch in die grosse, weite Welt?
Ja, er ist noch lange daheim gewesen, ich glaube bis 27. Ja. Und dann ist er mich ein bisschen hineingezogen. Also er ist dann auch noch, ich habe ein paar Jahre in Winterthur gewohnt und er ist dann auch auf Winter gekommen. Dann bin ich aber eigentlich gerade auf Zürich gezogen.
Jetzt ist auch in
Zürich. Weil meine Wohnung abgebrannt ist.
Oh, was?
Mhm. Ja, meine, es hat schon vor bald 6 Jahren einen Altstadtbrand in Winterthur. Dort habe ich gewohnt. Also ich habe sogar die Feuerwehr angerufen. Ich habe gerade an der ZHDK angefangen zu studieren. Wir haben so einen Doc-Film gedreht. Und ich habe gedacht, jetzt bin ich 48 Stunden durch. Locker, ich war so übermüde. Ich bin am Sonntag heimgekommen und ins Bett. Und 3 Stunden später verwacht wegen einem Geräusch. Ich bin aufgewacht und es einfach so Rauch in meiner Wohnung. Ich habe am ersten Stock gewohnt. Und dann habe ich so das Fenster geschaut und so Feuer, also Flammen. Ich dachte, okay, das ist doch eher eigenartig. Offensichtlich hat auch noch niemand den Feuerwehr angerufen. Und dann habe ich irgendwie die Auskunft angerufen, weil man weiss ja dann, also ich habe irgendwie die Nummer nicht gewusst von der Feuerwehr. Und dann
was,
habe ich,
was ist die Nummer
dafür? 117 oder 18, gell? Ja, shit. Ja. Ja.
Ja. Ja. Ich habe mal auch den Feuerwehr angerufen, aber ich habe die Polizei wieder anrufen. Aber
so, entweder oder, genau. Ja, ja, dann habe ich halt irgendetwas an, sie gesagt, sie kommen dann gerade, ja. Und ich habe dann irgendetwas angelegt und bin mal durchs Haus gerannt. Also ich habe noch probiert raus und ich habe aber nicht können raus, weil ich bin, also es ist wie so eine weisse Rauchwand gewesen, du hast deine Hemd vor Augen nicht mehr gesehen. Und dann wie so, okay, ich glaube, ich muss jetzt mal schauen, ob sonst noch jemand im Haus ist. Wir haben überall Leute obendrauf.
Das ist
oben
ja wahnsinnig gefährlich. Der Rauch ist ja...
Jetzt der Rauch absolut. Ist, wobei, es ist ein schöner Tod. Man ist ja vorher dann bewusstlos. Und dann verbrennt man erst selbst.
Ja, voll. Ja. Aber eine halbe Stunde mehr und ich wäre ziemlich sicher tot.
Was redet so. Man so? Also hast du deinen Kompi noch geschnappt, den Pass? Oder?
Ja, das ist ja die grosse Frage. Also ich habe dann... Irgendwie, eben, ja, was nimmst du mit, wenn es brennt? Ich habe mein Portemonnaie nicht, lustigerweise. Ich habe das Handy, meinen Computer und die Kamera bin ich nachher noch schnell geholt. Und ich bin dann im Haus rum, habe dann rumgelutet und dann haben wir zusammen noch mal probiert, unten raus. Ist auch das Dritte nicht gegangen. Und dann haben wir uns so Tüchlein nass gemacht und oben im obersten Stock gewartet, bis die Feuerwehr kommt. Dann haben die uns aus dem Fenster rausgefischt. Und dann sind wir zuerst so ein Krankenwagenauto reingestopft worden und dann hätten wir dort warten und gefunden, also ich halte es jetzt nicht aus, bin irgendwie raus, habe angefangen zu filmen. Das Material...
Information professionell.
Ja, irgendetwas musst du ja machen.
Das ist eine unglaubliche Situation.
Es ist halt... es hat dann auf die anderen Häuser auch übergriffen. Es hat wie so die ganze Häuserreihe müssen evakuiert werden. Und auf dem Neumarkt und gegenüber hatte so ein Alterszentrum. Die haben dann wie aufgemacht und uns so ein bisschen Kaffee gemacht und Sandwich. Und wir haben dann einfach die ganze Nacht zugeschaut, wie die Hure Hütte brennt und das Dachgeschoss mal einstürzt und so.
Ja, und vor allem froh war, dass da alle draußen sind, oder?
Ja, voll. Also ich bin ja versichert gewesen, weil ein Jahr vorher bei mir eingebrochen worden ist. Sonst hätte ich auch mit nichts da gestanden. Aber durch den Totalschaden habe ich dann halt irgendwie... Also ich konnte dann nochmal rein. Aber hast halt auch einen riesen Wasserschaden gehabt, ja. Und Löcher im Boden überhaupt. Also es ist schon, habe ich dann 20'000 Franken.
Wie viel?
20'000 Franken habe ich bekommen von der Versicherung. Gerade so, um mir einen guten Neustart finanzieren in Zürich.
Also einfach alle Kleider weg, ja. Alles weg eigentlich, außer der Kombi.
Ja, also meine Gitarre hat es lustigerweise auch überstanden. Ah. Das rechne ich ihr sehr hoch an, dass sie das schafft.
Aber sagen, das ist schon fast ein bisschen kitschig.
Ja, gell, ja.
Franken. Ein brennendes Haus in Kombination mit einer guten Hausratsversicherung ist zweifellos einträglicher als die durchschnittliche Bezahlung im Kulturbereich.
Ja, weißt du, wie froh wenn irgendwie einfach nur ansatzweise irgendwie ein bisschen etwas in die Kasse kommt. Also es geht mir da in erster Linie gar nicht um mich. Also wir werden eben die Sendung jetzt auch wieder produzieren. Aber dass man irgendwie der Hauptcrew, dass irgendwie mein Ex-Freund, der auch so ein bisschen das Hirn hinter dem Ganzen ist, dass er irgendwie seine Miete könnte zahlen oder so. Oder ein Teil von der Miete. Das wäre ja nur schon geil. Aber es ist halt einfach ein Gehastel.
Entlöhnt werden.
Ja. Und ich hoffe, dass es irgendwann der Fall wird sein. Aber vielleicht ist es ja auch gut, also das Gekämpfe. Vielleicht ist das gut für die eigene Persönlichkeit.
Nein, ich glaube, es ist aber gar nicht so schlecht, wenn man einen ökonomischen Druck hat für die künstlerische Arbeit. Weil da muss man sich anfangen, etwas überlegen, oder?
Stimmt, du kannst ja auch ein Lied davon singen als Musiker.
Ja. Ja. Das ist ja noch schlimmer. Also, oder? Von Musik will leben, ist ja...
Es ist echt schwierig. Aber ja, also... Jetzt in meinem Fall, ich muss mich eigentlich durchwussten, eine Note sein und für irgendwie Credit Suisse spielen am Weihnachtsfest. Und dann gibt es ganz viele Batzeli und dann kann ich
wieder mitmachen. Das muss ich auch, ja.
Ja, so.
Ja. Aber ist ja, ja.
Aber das gehört zum Job, oder? Also, es ist
wie... Ja, sonst musst du einfach einen Hit haben oder Konzerte machen, die so geil sind, dass die Leute viel Eintritt zahlen.
Mhm.
Aber mit dem Lied allein, das sich im Internet spreadet, verdient schon nicht mehr.
Was wirklich einschränkt, ist, wenn es am Fernsehen oder im Radio gespielt wird. Das ist, mit dem verdienst du das Geld, definitiv. Mhm. Weil irgendwie pro einmal den Song, wenn es du weißt selber, du bist auch Musikerin. Oder du hast hat deine Band geheißen?
Punkband, ja, genau. Ja.
Wenn es einmal am Radio gespielt wird, kommen 8.20 Franken über. Also, ja, aber man muss halt mal einen Hit haben.
Aha.
Aber heute im Internet verdient niemand ja. Also.
Aber versuchst du als Musiker probieren, den einen Hit zu machen, damit er das so, also weißt, so völlig manipuliert? In der Hoffnung, dass es dir so viel Geld reinspielt, auch wenn du die Musik nicht machst, wie sie ist konzipiert für die Masse, dass du nachher eigentlich einfach deinen Scheiß kannst machen. Wäre das nicht noch schlau?
Also das Ding ist ja, ich mache extrem keine Musik für Massen. Oder ich mache extrem Spartenmusik. Und ich dachte, ich hätte einen Hit. Ich habe jetzt mal vor 2-3 Jahren gedacht, ich mache jetzt mal einen Hit. Ganz bewusst. Weißt du,
einer, der beim SF am Samstagabend genau. Kiste läuft.
Ja, wo du kannst. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich habe den produziert. Und dann einfach. Hat er nicht eingeschlagen wegen diverser Gründe und so. Also, obwohl ich den nach wie vor unglaublich cheesy
finde. Ich würde jetzt mega gerne hören. Aber es wäre nie ein Song, den du sonst geschrieben hättest. Nein. Sondern du hast das ist tatsächlich das Konzept.
Aber nicht quasi zum eigentlich. Schauen, kann ich es überhaupt? Mhm. Weil es ist durchaus.
Ja, man behauptet ja, man kann es schon, wenn man dann will. Aber ja, man macht ja eben kein
genau. Produkt für die Masse. Das ist jetzt natürlich sondern auch eine Steilvorlage, weil man muss ja sagen, Clara hat ja mal einen Hit. Ihr habt das Projekt ja mal angefangen.
Wir haben das ja auch probiert.
Also ihr habt ja mal am Eurovision Song Contest einen Beitrag produziert.
Genau, letztes Jahr. Haben wir auch gedacht, die Sache sei eigentlich safe. Wir machen einfach Eurodance.
Ja.
Und irgendwie, ja, also ich muss sagen, ich bin mit dem Song im Endeffekt jetzt, ich habe mir es ein bisschen anders vorgestellt. Es war relativ knapp, gewesen, den Song fertig zu bringen, aber ich denke, theoretisch.
Ist es jetzt nicht so, dass es da immer noch also eine Jury jetzt gibt, beim Schweizer Fernsehen oder so, die Vorauswahl macht und nachher kommt so in so blöde Sonntagabendsendung aus der Bodensee-Arena?
Ja, also es ist so gewesen. Nein, wir haben uns Be Our Mother, wo ich jetzt nicht mal mehr weiss, wer der Interpret ist, uns als Vorlage genommen, aufgrund von dem einen Text gemacht, einen neuen, der so ein bisschen um Europa thematisiert. Haben das bei einem absoluten Superprofi produziert, der halt nicht ganz so viel Zeit hatte. Dann haben wir den eingereicht und sind auch eine Runde weitergekommen. Dann habe ich müssen, was sind irgendwie noch 12 Leute im Rennen gewesen oder so, oder 8 oder 12, ich weiss gar nicht mehr. Und dann hat man das müssen vorsingen dort. Und das war eine absolut grauenhafte Atmosphäre gewesen, in einem grossen Raum. Sagen wir, ja, im Leutschenbach. Es sind so, also 70% davon sind so ein bisschen alte, grauhaarige Männer gsi und Gülşah mit drin. Gott sei Dank. Ja, gefühlt. Und man konnte dann so schnell einen Soundcheck machen. Währenddem ist die Jury schon an ihren Tisch gehockt und hat irgendwie kritisch geschaut und irgendein Sandwich gegessen. Und dann hat man müssen abliefern und ich habe dann irgendwie probiert Blickkontakt aufzubauen mit diesen Leuten, bis ich mal gecheckt habe, dass die alle so einen Bildschirm reingaffen, wo sie auf ihren Tischli haben. So, okay, ich muss vielleicht die Kamera sehen. Alright! Aber es hat 5 Kameras. Okay, warte, ich schaue mal, wo das rote Lämpchen. Und ja, ich habe dann wie auch, ich glaube, stimmlich nicht ganz das erbracht. Das haben wir eben nicht ganz auf dem Schirm gehabt. Der Song hat recht viel Chörli so im Hintergrund. Und wir haben dann erst gecheckt, das darf man gar nicht einspielen. Es darf keine Vocalstimme auf der Aufnahme haben. Das heisst, ich musste mir dann Background-Sängerinnen suchen. Und da bin ich leider auch an die Falsche geraten, an so einem Frauenchor. Und das waren so 3 verschupfte Mädchen. Und ja, irgendwie hat einfach alles nicht so ganz verhebt. Dabei haben wir uns Mühe gegeben und eine gute Performance gemacht. Der Luc und der Wolfi in Unterhosen und Masken in dem Keyboard, wo so dünn wie wenn sie Keyboard spielen würden. Und unsere Frauenchörli irgendwie in so irgendwie halbe Kuckucksklan Montage und ich irgendwie Schlagermoves mache. Ja, nein, hat alles nicht so funktioniert.
Das irgendwie schon alles ist so ein bisschen ESC-mäßig.
Eben, gell? Das ist schon mein Plan. Das ist schon insgeheim mein Plan gewesen, den Hit zu produzieren, damit wir wie durchgewunken werden und dann auf dieser grossen Bühne könnte man voll Anarchie machen.
Wie anfangs erwähnt, ist die Zürcher Kronenhalle vor allem berühmt wegen dem Ambiente. Wenn man nicht wüsste, dass sie tot sind, könnte man jedes Mal das Gefühl haben, dass Max Frisch oder Friedrich Dürrematt gerade zur Tür hineinkommen und sich einen Schokimus bestellen. Und es hängen zahlreiche Gemälde von Matisse, Chagall, Miro und so weiter an den wahrscheinlich vom Dürrematt im Pfeifferrauch mitgezeichneten gelben Wänden. Da haben wir uns endlich nach einiger Wartezeit können in der Brasserie niederlassen und haben uns mal angefangen zu akklimatisieren.
Wiener Schnitzel, Entrecote, Chateaubriand, Mistkratzerli.
Ja. Der Ballerosalat soll sehr gut sein. Das ist ein, wenn du dich fragst, was es ist ein Cervelasalat.
Ah, interessant.
Sie nennen es Ballerons.
Das ist ein schöner Euphemismus.
Ja, ja, ja.
Blini setzt da natürlich
auch. Ja, mit Kaviar, ist klar.
Für 160 Franken.
Ja, ich meine... Ja,
aus jeder Kaviar. Aber du hast doch mit Kaviar.
Ich denke, dass Stiftungen, die uns Geld geben, die auch müssen wissen, für was.
Ja, genau. Ja, machst
du es für mich. Ja, also für mich bleibt ja die Auswahl relativ klein. Eigentlich weiss ich es schon, aber...
Die alte Frage, du als Vegetarier, ja. Ist immer noch...
Also ich nehme das Carpaccio von der Carciofini, also von der Artischocca, und mache das Risotto als Party.
Ich glaube, ich probiere den Ballerosalat.
Ja, natürlich. Genau, dein Lieblingsgericht hat so geheißen, ist Spaghetti mit Tomatensauce.
Spaghetti mit Ei und Ketchup.
Ah.
Ja. Also ich esse auch Spaghetti mit Tomatensauce natürlich. Und es ist auch nicht mein Lieblingsgericht eigentlich. Es ist einfach das, was ich weiss, wenn ich es kochen muss. Und das, was ich meistens zu Hause habe. Und wo irgendwie meistens mich befriedigt, wenn es mal nicht so gut geht. Ja.
Ja,
ja. Die einen essen Praline oder einen Haufen Schoki. Ich esse halt Spaghetti mit Ketchup und Ei. Aber ich glaube, es ist unterschätzt. Wenn ich jetzt das für euch zubereite, ich glaube, ihr fändet es schon.
Also du würdest Ketchup auch selber machen, oder?
Ja, ja, natürlich.
Aber du kochst selber nicht viel in dem Fall?
Nein, null. Also, nein, null.
Aber aus welchem Grund? Einfach, weil du es nicht gerne machst? Oder weil...
Ja, und weil ich doch eigentlich immer allein is und auch allein wohne. Und da mache ich einfach kein grosses Köch. Und ich glaube, ich bin irgendwie so ein bisschen zu alt, um es zu lernen oder um Zeit aufwenden und Energie, das anständig zu lernen und zu produzieren. Gehe ich lieber zu Freunden, die das besser können, ehrlich gesagt. Und ich habe nicht so hohe Ansprüche. Also im Restaurant esse ich schon gerne gut und ich kann glaube auch sagen, was gut ist und was nicht. Aber ich bin eigentlich ein kompletter Banaus.
Das gegenteilige Modell von allein essen ist in diesem Fall zu leicht überteuerten Preisen in der Kronenhalle dinieren, in einem Saal mit lauter Leuten, die ganz sicher nicht deine Freunde sind, und aber eine französisch geschriebene Karte, den Ballerinsalat, einen Sashimi-Ton, Carpaccio, das Filet, Kalbsleberli und ein Risotto bestellen, garniert mit 3 Güppli und einmal einem Pinot Noir und einem Pinot Blanc. Und dabei elegante Tischgespräche führen, wobei der Dada, ganz Gentleman, weiss, wie man so einen Abend am Laufen behaltet und mit welchen Fragen, dass man das macht.
Hast du Kaviar gerne?
Ich kann es nicht sagen. Es ist, ich glaube, ich habe das irgendwie so 2-3 Mal in meinem Leben gegessen. Und es ist halt so, man weiss, dass es extrem teuer ist.
Ja. Also es ist günstiger geworden? Günstiger.
Ja, es ist eine seltsame Konsistenz, die einem ungewohnt ist. Aber ich glaube, so das Gedanke, dass es teuer ist, macht es halt wie so speziell. Aber, ja. Aber ob man es gerne hat oder nicht. Ich meine, wenn Ketchup mega teuer wäre, ich weiß es nicht. Also findet ihr, ja.
Also ich habe es schon lange nicht mehr gehabt. Es gibt auch roten und schwarzen. Oder?
Es gibt ganz verschiedene. Und, es gibt auch
weiße noch. Ich habe mal den Schwarzen vor einer Ewigkeit wieder mal gehabt.
Von was? Eine Ossietra oder ein russischer?
Ja.
Ja. Das so auf den Jahrgang von Kaviar.
Nein, also was momentan extrem in ist chinesischer. Der ist momentan fast der teuerste geworden.
Und wie wird denn das, die so leicht farmen?
Also es ist so, früher war es so, ich weiß nicht, ob es noch heute so ist, aber früher war es so, man hat den Stör getötet, ausgeweidet. Und es hat zwei verschiedene Arten. Gibt's. Die andere ist lebendig in Aufschneiden, den Leich rausholen und wieder zunehmen und wieder rein ins Wasser. Dass er nächstes Jahr wieder, das ist mit dem Mühe verboten.
Also ja, fürchterlich.
Ja. Das hat jemand mal gefunden. Das hat mal jemand gefunden, Kaviar sei
wegen der überhaupt überlebt?
Ja. Also ein Stör kann bis zu 100 Jahre werden.
Aber wenn man die Eingeweide, also...
Nein, einfach nur die Eier.
Ja. Aber man kann ihn aufschlitzen, ausräumen und wieder rein.
Ja, wieder rein. Nein, aber ich glaube, es ist mittlerweile verboten. Es ist in Russland verboten.
Es ist komisch, dass es verboten ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so... Die hat wahrscheinlich einfach Schmerzen gehabt, oder?
Ja, alles, was Knochen hat, gut, ist gerade Knochen, ja, in dem Sinn schon, hat auch Schmerzen.
Wie so oft bei unseren tischfreien Abendessen landen wir noch vor dem Hauptgang beim Thema Vergänglichkeit. Und das könnte eine eigene neue Rubrik geben bei uns in diesem Podcast, nämlich die kreativ-kulinarische Folterküche. Das, was uns der Dada gerade näher bringt, nennt sich die hohe Kunst von der richtig zubereiteten Fettwachtel.
Das ist so ein Vogel, der Ortolan heisst der. Und der, das muss auch unglaublich Delikatesse sein, der wird in Italien illegalerweise, weil er unter Artenschutz steht, seit 80 Jahren ungefähr, der wird so mit so grossen Netz gefangen. So ein kleines Vögel, herziges. Und dann tut man dem die Augen ausstechen. Und damit er frisst, weil irgendwie... Ich weiss nicht mehr, wann Tag und wann Nacht ist. Und er tut sich einfach so Fettleber anfressen. Und dann irgendwann mal, wenn er richtig fett geworden ist, dann tut man ihn im Cognac ertränken. Es ist total grausam. Ja, aber es geht noch weiter. Er wird nachher dann in einem Fett ausbraten, also so frittiert quasi. Und dann ist eben das Zweitwichtige, eben das Ritual, wie ins Essen ist. Also Anthony Bourdain beschreibt das in seinem Buch, dass man kommt noch illegalerweise in so Hinterhöfe in New York oder in Nizza über so ganz verschworene Gemeinschaft dann. Und dann tut man den ganzen Vogel sich ins Maul reinschoppen, mit allem drum und dran und bis auf dem Umme. Als Wichtiger kommt jetzt noch, man hat dann so riesige Serviette und die tut man über den Kopf. Und damit, also zuerst mal spritzt das, ja, das Fett aus dem Mund raus. Und es sieht grusig aus, auch wenn man jemandem zuschaut, wie so ein ganze Wachtel ist. Nein, und das andere ist eben auch der ganze Geruch und so, das Gustatorische, das Sensorische, das wird dann irgendwie, das wird noch intensiver. Das ist die Geschichte vom Ortolan. Ich weiß, sehr grausam, ich weiß, aber ich kann es noch nie können probieren. Ich würde es auch nicht als Veggie, aber es muss einfach göttlich sein. Man muss eigentlich nur Orgasmus fast bekommen.
Die scheiß Franzosen, Mann. Hey. Nein, es macht mich mal ein bisschen fertig, so Zeugs. Also man weiß ja, dass es existiert, weißt, aber ja, man denkt zu wenig darüber nach und ja. Man sollte irgendwie schon.
Bevor wir noch allzu lange diesen Gedanken nachhängen können, ist Lara ihren sehr wahrscheinlich nachhaltig gefangenen Thunfisch serviert worden. Ich habe den Ballerinsalat bekommen, der ausgesehen hat wie ein Windrädli aus Wurst. Und der Dada hat sich begnügt mit seinem Carpaccio. Das Thema haben wir allerdings nicht wirklich gewechselt. Wir sind weiterhin bei der Vergänglichkeit vom Sein geblieben.
Ich habe extrem grosse Angst vor dem Tod, beziehungsweise habe mal sehr, sehr grosse Angst vor dem Tod gehabt. Und glaube auch wegen dem ab und zu Panikattacken gehabt. Mittlerweile geht es eigentlich. Und ich glaube aber schon, dass das mega mitschwingt, indem man muss irgendwie einen Output haben oder sich künstlerisch betätigen. Das hat sicher einen riesen Zusammenhang. Also bei mir jetzt.
Ist denn das auch so im Nachhinein gewesen, vielleicht einer von den Beweggründen, eine Antriebsfeder?
Mega gut möglich, voll. Man will sich das vielleicht dann auch gar nicht so eingestehen, aber ich glaube schon im Fall.
Ich staune ja bei dir, du hast eine unglaubliche Schaffenskraft, tut mich. Also du bist an ganz vielen unterschiedlichen Projekten, die auch immer sehr aufwendig sind, bist du aber wirklich immer dran und hast wahnsinnig viel, was du machst.
Ja, es wirkt natürlich gegen nach viel, es ist auch viel, aber ich habe es irgendwie geschafft, mir das extrem bequem einzurichten, weil ich, also ich finanziere mich ja mit Slam Poetry Auftritt und da habe ich im Moment so 2 in der Woche, was für mich ja schon fast wieder ein bisschen zu viel ist. Ja, also ich werde auch hässig, wenn ich zu viel habe. Ich darf auch nicht zu oft, aber das ist einfach so etwas wahnsinnig Trendiges. Und das, der Karren ist mal irgendwann angelaufen. Ich mache das jetzt seit 12 Jahren. Seit 10 Jahren lebe ich etwa davon. Und das ist einfach immer weitergegangen und hat mir immer gut Geld reingespült, für das, dass ich dann auch irgendwie wie gar nicht mehr so extrem viel haben müssen leisten. Und das hat mich dann eine Zeit lang auch ein bisschen deprimiert, weil ich gemerkt habe, es interessiert mich irgendwie nicht mehr so mega fest, die Leute zu unterhalten mit dummen Texten von mir. Ich muss irgendwie... Dann habe ich angefangen, Film zu studieren und gemerkt, okay, ich muss ja gar nicht die Slam-Poetin sein, sondern ich kann auch anders machen. Und dann habe ich das angerissen, nachher habe ich angefangen, Musik zu machen. Also das hat mich so extrem befreit. Und es ist halt eine wahnsinnig angenehme Situation, weil ich mich mit den 2 Auftritten, die ich in der Woche habe, so gut kann... Danke. So gut kann über Wasser behalten, dass ich den Rest der Woche eigentlich wie frei habe. Also es ist wie finanziert. Und dort habe ich wie Zeit, um meine anderen Kunstprojekte zu machen, die ich interessant finde, wo aber kein Rappen reinkommt, sondern wo ich im Gegenteil auch eher noch drauflege. Und das ist halt super. Das ist eine mega luxuriöse Situation. Eine schöne Anekdote ist, da kommen wir wieder auf Schaffhausen zurück. Es gibt so ein Stadttheater in Schaffhausen, wo eigentlich vielleicht so ein bisschen als Teenie dort bei einer Theaterproduktion mitgemacht. Dort habe ich auch Gabriel Vetter kennengelernt. Und darin habe ich dann auch mal angefangen, Slam Poetry zu machen. Ja. Und ich habe dann jetzt irgendwie, das ist also 10 Jahre später dann, ich habe mal bei so einem satirischen Jahresrückblick vom Casino Theater, den gibt es auch immer noch, mitgemacht mit anderen verschiedenen Kabarettisten aus der Schweiz. Andreas Thiel war noch dabei, dann Anne Gardi, Schön und Gut, und Toni Caradonna. Wir sind dann so wie auf Tour mit dem Programm und dann haben wir auch im Stadttheater Schaffhausen gespielt. Und gegenüber vom Stadttheater Schaffhausen ist das Casino. Und dann haben wir irgendwie die Idee gehabt, ja, komm, wir können irgendwie in der Pause schnell übersickeln und unsere Gage verspielen oder einfach schauen, so, oder? Und die einen, also eigentlich hat es ja nur Toni Caradonna und ich haben das dann gemacht, sind wirklich so in der Pause, es hat Leute, wir sind rausgesegnet mit Headsets an und allem, überall im vollen Kostüm, so, unsere Gage auf rot oder schwarz oder ich weiss nicht mehr, even, uneven gesetzt. Hey, wir haben es wirklich gewonnen. Also wir haben dann unsere Gage verdoppelt in der Pause schnell, sind wieder retour gerannt und wieder auf die Bühne.
Nein!
Ja, das ist super.
Das ist geil,
ja, das ist richtig geil.
Das ist vor allem all
die, all die anderen Loser dann so, ah, ja, sind nicht mitgekommen, ja.
Dabei hat es ja Andreas Thiel sehr nötig gehabt.
Ja, ist der Andreas Thiel ist ja dort noch, ist es das noch vor der Roger Schawinski-Sendung
gewesen? Es ist vor Ground
Zero. Ich tue mir ein bisschen leid.
Nein, ich habe es ja, mir tut es auch ein bisschen leid, aber ich,
kann man das vielleicht noch mal
ich
schnell,
bin immer noch, ehrlich gesagt, ein Fan von ihm. Also ich mag ihn sehr.
Eben, wie geht es ihm gerade im Moment überhaupt? Oder also will ich die Geschichte schnell erklären, für die es nicht wissen?
Andreas Thiel ist ein Kabarettist.
Genau. Wo auch lange sehr erfolgreich unterwegs war. Und dann hat er für die Weltwoche einen Artikel über den Koran verfasst.
Also er war auch schon langjähriger Kolumnist bei der Weltwoche, hat aber auch überall anders noch kolumniert, hat immer gegen alle geschossen in dem Sinn, ja. Nicht nur gegen die Linken. Er hat einfach gefunden, ich kann ja trotzdem auch für
natürlich, die Weltwoche quasi
kolumnieren, ohne dass ich mich da positionieren muss.
Genau. Was ist denn passiert?
Jetzt habe ich gerade ein riesiges Stück Sashimi in meinem Mund. Nein, ja, er hat dann den Artikel, der ja auch auf der. Also, das war ja so ein bisschen der Leitartikel von dieser die Weltwoche-Ausgabe. Und aufgrund von dem dann auch. Ja, nicht sehr schlau natürlich alles. Und er war vielleicht auch manchmal nicht ganz einsichtig. Ist dann zum Roger Schawinski eingeladen worden. Und die zwei haben sich sehr in die Haare gekriegt, was mir wunderbare Badewannenunterhaltung geboten hat. Ich habe das dann auch noch gepostet, weil ich es so lustig gefunden habe. Aber dass das dann so ein Eklat wird, ist mir nicht bewusst gewesen, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, der Roger Schawinski hat eigentlich fast ein bisschen mehr verloren, wie der Thiel bei dieser Diskussion. Das war einfach ein Kindergarten gewesen.
Gut, man muss natürlich sagen, im Nachhinein hat der Thiel natürlich mehr verloren als der Roger Schawinski.
Absolut.
Ja, die Bookings sind ausgeblieben, oder?
Ja, der ist als abgesagt worden. Er hat noch ein Programm noch absolviert, wo noch gerade noch sie nicht aus dem Vertrag haben aussteigen. Aber, und hat sein Ende angekündigt jetzt auch, als Kabarettist.
Und war, glaube ich, in der Umtreibung,
also sondern jetzt nicht. Ja. Also in Deutschland läuft es, glaube ich, recht okay.
Ja, das weiss
man. Aber es ist so schlimm. Es ist nachher, hat sich die ganze Schweiz so viel gestürzt. Das ist sozusagen Rufmord begangen worden. Also weißt, er ist einfach so zum Sündenbock geworden. In unserer Empörungsgesellschaft natürlich sehr willkommen. Jetzt kann man gegen ihn schiessen. Für ihn hat das schon schlimme Folgen gehabt. Und das tut mir extrem leid, weil ich finde, er ist immer noch ein provokativer, aber guter Künstler, ein poetischer Künstler.
Ich
würde
sagen, dass es natürlich vielleicht auch einfach das Berufsrisiko war. Er ist wieder das Risiko eingegangen und hat vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt, wie die Schweizer Szene halt ist. Und auf eine Karte gesetzt und
verloren. Aber es ist natürlich schon schlimm. Ich meine, das hat jetzt auch. Wenn du dann irgendwie einen brauchst, der dein Haus bewacht. Und weißt, das betrifft auch. Also man hat auch zum Teil seine Familie bedroht.
Ja, ich habe das gehört. Ja, das ist natürlich sehr unschön. Ja.
Leute sich da einfach so drauf stürzen, damit man irgendjemand Trauma stellen kann.
Aber vielleicht zum Gleich noch ein bisschen dagegen halten, hat er nicht auch selber auch dazu beitragen, dass die Stimmung angeheizt worden ist?
Entschuldigung,
wie ich meine, wenn man zum Beispiel das Titelbild von dieser Weltwoche anschaut, wo natürlich eine Handgranate quasi in dem Koran ist und es steht eine Religion der Gewalt oder so etwas Ähnliches, muss man ja wie auch in Kauf nehmen, dass die Stimmung natürlich bewusst angeheizt wird, oder?
Also es ist ja wie vorhin jetzt lang nichts passiert mit. Also weißt, ein Künstler ist jetzt. Er hat vielleicht schon ein bisschen zu fest geglaubt, dass er sich was erlauben kann. Also ich merke das ja selber. Heutzutage würde das vielleicht nicht machen. Und wir machen es nicht mehr, weil wir sehen, was passiert ist bei ihm. Also ich weiß im Fall. Ich glaube schon. Ich denke, wenn er gewusst hat, was passiert. Ich weiß nicht, ob er so weit gegangen wäre. Jetzt wenn ich mir so die ganzen Konsequenzen vor Augen halte und wenn man ganz ehrlich ist mit sich selber, glaube ich nicht, dass er möchte, dass seine Familie bedroht wird, dass
Nein,
er
seine das ist absolut nicht in Ordnung.
Was ich einfach nicht verstanden habe dazumal und bis heute nicht so ganz. Ja, es ist natürlich auch so sehr Islam aufgeregte Zeit gewesen. Also mehr bisschen, jetzt hat es ein bisschen abgeschwächt, aber warum es überhaupt gemacht hat? Weil ich meine, er ist Kabarettist und hat sich mit Buddhismus, hat er dort in der Sendung gesagt, beschäftigt und halt mit dem Koran. Warum so etwas macht, ich habe es nicht verstanden. Hat er gedacht, dass er dadurch noch bekannter wird oder quasi Karriere-Boost?
Nein, er hat das im Fall immer schon. Das war immer schon so ein kleines Ding gewesen. Das hat
ich kann nicht damit
zu tun, dass er gefunden hat, oh, ich spüre da jetzt ein heißes Thema. Da kann ich jetzt irgendwie Aufmerksamkeit erregen. Er ist eigentlich immer der gleiche gewesen und auch die Themen sind schon immer die gleichen gewesen. Es ist halt einfach eine Zeit gewesen, wo man das nicht so vertreibt hat auch. Aber es hat sicher gewisse Fehler gegeben, aber ich finde, er ist sich eigentlich schon treu geblieben.
Eben, das habe ich manchmal eigentlich zum jetzt den Bogen spannen wollen fragen, ja. Weil du nicht kochst und so und der nicht so wichtig ist. Euch die heißt einfach auch nie gekocht worden?
Doch, mega. Meine Mutter kocht sehr gut. Ach so. Aber ich bin, glaube ich, schon das schwarze Schaf der Familie. Aber vielleicht sind wir das auch. Oder ich
triff
eigentlich.
Schaf inwiefern?
Ja, halt die Person, die raussticht, die anders funktioniert wie alle anderen, wo sich die einen Familienmitglieder ab und zu an den Kopf langen und denken, wieso macht sie oder er das jetzt wieder. Das ist ja mega komisch, was soll man jetzt davon halten. Und es wird dann erst akzeptiert, wenn die Person auch Erfolg hat damit und vorher wird einfach der Kopf geschüttelt. Und ich merke, je länger, je älter ich werde, dass ich eigentlich auch nur noch an Menschen gerate, wo auch die schwarzen Schafe sind in der Familie. Also dass das eigentlich meine Freunde sind. Also es ist sowieso.
Ja. Ich würde sagen, es ist natürlich auch.
Es ist auch ein psychologisches.
All die Kinder, die ja früher ein bisschen rausgestockt sind, angeeckt sind, sind ja die, die dann am Schluss so auch ein bisschen interessanter sind.
Bist du verschlagen worden in der Schule?
Ich habe mich aufgeprügelt, ja. Also ich bin sicher das Mädchen von der Klasse gewesen, die am meisten geprügelt hat.
Aber du bist Aggressorin gewesen? Oder?
Nein, ich bin selber ein bisschen egomanisch gewesen, habe mich aber auch sehr viel für andere eingesetzt, wenn ich gefunden habe, es passiert gerade Ungerechtigkeit oder habe ich viel abbekommen. Also ich habe mich dann gerne prügelt oder provozieren lassen. Immer aufs Dach bekommen, bin auch immer voll gedaddelt. Nein, aber was ich nachher will sagen, das hat etwas mit Umfeld und Genetik zu tun. Das ist ja so ein bisschen die grosse Frage, warum ist der Mensch, wie er ist? Ist das jetzt?
Was ist Sozialisierung?
Nein, man sagt, so ein bisschen, sobald der Mensch eigentlich aus dem Umfeld raustritt, kommen seine Gene mehr zum Tragen. Und dort wirst du dann auch mehr, wie du eigentlich bist. Und wenn der Mensch das relativ früh macht, wird er auch viel extremer so. Und darum habe ich vielleicht dann immer so viel Kontakt mit meiner Familie.
Glaubst du, dass das Kind irgendeine Gelegenheit gibt, um wieder mit zusammenzukommen?
Wie? Yeah.
Ja, nein, das klingt so.
Nein, wir haben eigentlich relativ viel Kontakt.
Nein, es gibt überhaupt keinen Zwang, aber ich glaube, es ist.
Aber ich merke einfach so, wie das so nicht die Leute wären, die ich Zeit damit verbringen würde, wenn es nicht meine Familie wäre.
Es ist natürlich auch sowohl das Negative als Schöne daran, dass es einfach so eine seltsame Schicksalsgemeinschaft ist, wo man einfach nicht loskommt, gleich, wenn man will. Oder nicht?
Ja.
Entschuldigung, ich bin gerade
fast. Das ist eigentlich auch extrem traurig,
ja.
Das Gespräch jetzt gerade.
Wenn man aufs Witzel läuft in der Kronenhalle, hat man das Gefühl, man sei irgendwo in einem Steuerparadies gelandet, wo es überall goldige Briefkästen hat mit vertrauenserweckenden Namen drauf. Wenn man allerdings die Türen aufmacht, wähnt man sich schon mehr im Trump Tower mit schwarzem Marmor und goldigen Lavabos. Da ist die WC-Bewertung für die Kronenhalle.
Rustikale Holzsitz.
Ja, ich finde Holzsitz einmal noch gut. Dann hockst du so ein bisschen nicht völlig mit mit warmem Füttli so.
Was ich immer noch wichtig finde, ist zum Beispiel der Druck von der Spüle. Vielleicht mache ich ja den Druck schnell. Weil das ist wirklich, manchmal ist das ganz flach. Ah. Manchmal einfach mehr.
Ja, es hat so wie beim Kleinkaliber, hast du so den Druckpunkt, du merkst schon so, und dann drückst du noch rein und dann geht es auch rein.
Und wenn man dann nochmal.
Also kurz zweimal nacheinander spülen ist schwierig.
Ja, das ist
mein. Kommt nicht mehr so viel.
Aber
es kommt etwas.
Das ist so etwas von unhygienisch, obwohl ich nicht das Problem habe. Ich putze gerne Toiletten. Und ich sehe etwas Interessantes hier. Da ist auch schon zeigenfremd worden. Dort so mit Wulfen und so. Ah ja.
Da ist tatsächlich etwas geschnupft worden.
Das sind Koksreste. Aber es ist auch so goldig. Ja. Also Trump, die Unterlage ist goldig.
Trump hat die Freude.
Man muss ja jedes Klischee da irgendwie in Gold gießen.
Bei dem Mann sieht es aber eigentlich gleich aus.
Ist das normal so die Höhe? Ich finde, die Pissoirs sind jetzt relativ tief.
Ja, das
auch für mich jetzt. Ich bin ja 1,60.
Du könntest drauf sitzen.
Für mich wäre es ideal. Ah, ja. Und wenn man ansteht, spült es einfach.
Das ist schon gut. Also für so Bakteriophobie.
Es hat Sensorspülung für den machtbewussten Mann.
Nein, aber in China sind sie immer so tief, dass ich immer so in die Hocke gehen muss.
Aber das Männer-WC hat also deutlich weniger Glamour als Frauen-WC, muss ich sagen.
Aber es hat kein Nasentuchchen, das...
Ja.
Es ist schon okay.
Nein, ich finde es nicht... Also den Raum finde ich interessant. Es ist so wie eine grosse Dusche.
Aber es hat dafür noch... Es
hat sogar noch Urinreste.
Ja.
Ja.
Das hat es bei mir vorher auch gehabt.
Ja, also auf meinen...
Oder vielleicht ist es einfach verfärbt.
Reste auf dem anderen Urinreste. Das sind einfach Reste.
Reste. Was für eine Überleitung zum traditionellen Höhepunkt von jeder Ausgabe tischfrei. Da kommt die Gesamtbewertung für das Restaurant Kronenhallen in Zürich.
Ich glaube, ich gebe dieser ganzen Sache ein 7,5.
Von möglichen 10,
ja. Ja, es hat für mich... Irgendwie ist für mich der Funke nicht so ganz übergesprungen. Wir sind irgendwie so ein bisschen umeinander geschickt worden. Irgendwie das Essen, mein Hauptgang war sehr fettig.
Genau, über die haben wir ja gar nicht geredet.
Ja, wir haben gar nicht über... Also es war wirklich sehr, sehr fettig.
Der Hauptgang, kannst du noch mal schnell sagen, was du gehabt hast?
Ich hatte ein Saiblingfilet auf Herdöpfel mit Artischocken und Spargel. Es war einfach so in so einer Butterlache rein.
Zu viel Butter.
Zu viel Butter. Das kann man auch machen, ja, zu viel Butter. Und der Vorspeis ist auch so ein bisschen... hätte irgendwie ein bisschen spitziger sein können. Eben, dass es ein bisschen umeinander geschickt wurde, ist zwar schön gewesen, da haben wir sehr viel getrunken, schon vorhin. Aber es ist jetzt so... Ja, irgendwie ist es einfach nicht so ganz übergeschwappt, das Ganze.
Aber bist du noch relativ hoch mit 7,5?
Ja,
ja, das ist jetzt einfach so intuitiv. Also eben, ich
esse normalerweise... Du hast ja noch mal bedenkt, das läuft die Sekunden ab, dann gilt es.
Nein, ich bleibe bei denen.
Ich finde 7,5 extrem
hoch. Weil es ist ja schon okay. Also es ist, ich kann ja nicht zu viel bemängeln. Ich kann auch das, was ich vielleicht nicht bemängeln kann, nicht so richtig in Worte fassen. Es ist so atmosphärisches Zeugs und intuitiv.
Intuitiv 7,5 von der Lara.
Das ist bis jetzt die höchste Wertung, die wir bis jetzt in allen Sendungen haben.
Aber
gut.
Das freut mich.
Ja.
Du, wichtig ist einfach immer auszuschlagen, entweder gegen runter oder runter.
Interessanterweise habe ich den Lukas Bärfuss noch entdeckt. Hinter mir.
Das sagst du ja sehr, das sagst du erst jetzt.
Und der hat...
Ah, there he is.
Ja. Yeah. Dann haben wir hier noch den japanischen Dirigent am Nebentisch, der permanent gefüttert wird mit Profikamera.
Ich möchte ja nichts sagen, aber eigentlich
wird es lassen. Tut mir leid. Ich kann nur schnell auf den Promi-Faktor ja eingehen, so
aber geht das bei dir natürlich auch in Benotung rein?
Nein.
Er ist irgendwie noch heiß. Ich glaube.
Ja, also.
Also wie der japanische Dirigent oder der Lukas Bärfuss.
Er schaut ein bisschen gequält.
Also, ja. Ich finde Lukas Bärfuss im neuen Roman nicht so gut. Das und würde ihn vielleicht nicht mehr. Aber nach Koala hätte ihn definitiv.
Ja.
Und ich meine, man kann ja Musen werden und je nachdem auch Schreiben verändern. Aber jetzt zum Essen und zum Bewerten. Ich bin positiv überrascht. Trotz aller Malaise, die wir erlebt haben.
Ja.
Es ist durchaus nicht schlecht zu essen, nicht wie letztes Mal. Man kann es durchaus essen. Die Ansprüche sind auch nicht so hoch gewesen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ich finde jetzt der Service, gerade am Tisch, wahrscheinlich flawless gewesen fast. Ist okay gewesen. Ja, ist okay gewesen.
Okay,
ist okay gewesen. Wir haben es Schlimmeres erlebt schon. Die Atmosphäre vibrant. Mein Risotto ist übrigens... Also ich mache sowieso das beste Risotto, ist ja klar.
Ja.
Aber dem kann man es nicht messen. Ich gebe 6 Punkte.
Ja.
Weil es, sagen wir so, die Atmosphäre tut für mich etwas aufwiegen. Trotzdem. obwohl ich das eigentlich nicht gerne habe. Weil man da immer redet bei der Kronenhalle über die Atmosphäre, ist es ja so. Aber es hat einen gewissen Charme, wo man sonst nicht mehr so oft sieht. Und ja, jetzt einfach das mit unserem Tisch ist unprofessionell gewesen. Dass die Toilette nicht normal geputzt werden.
Dass nicht allein die Krux dort gelegen ist für uns. Sondern
also, wir haben etwas zusammen.
Das war nur noch der erste, ja.
Ja.
Das
war
ein bisschen schwach gewesen.
Man kann es dann so sehen oder so sehen, wie man will. Ich muss sagen, ich hatte auch. Meine Röste ist da relativ lang. Ich bin gar nicht sicher gewesen, was soll ich jetzt mal fragen oder nicht. Das finde ich also ein grober
Punkt. Ja.
Ja, aus deiner ja. Sicht.
Ja, ja. Es war solid, aber ja, nicht wahnsinnig raffiniert speziell. Ich habe auch nichts wahnsinnig raffiniertes Spezielles bestellt, muss man sagen.
Es hat auch nichts wahnsinnig raffiniertes Spezielles auf der Karte.
Der Preis rechtfertigt sich durch die tolle Atmosphäre hier innen und den Namen halt, weil es halt einfach der Ort ist natürlich. Aber insgesamt bin ich jetzt nicht mehr so mäßig begeistert gewesen, als ich nur im Fall gegeben.
Ja, da sind wir bei 6,175.
Ja, Periode 6, 3. Glaube ich. Also 6,3 oder so. Wir können es aber dann noch aus. Du hast, was hast du gegeben? 7,5 plus 6 sind ich 5.
Was bin ich noch nicht ausgegeben?
6,125
Periode 3.
6,125, okay.
Damit wären wir eigentlich am Ende von dieser Ausgabe mit 6,2 Punkten für die Kronenhalle, aber ausnahmsweise nicht ganz.
Also wir müssen einen kurzen Nachtrag aufnehmen, wir sind eigentlich schon fast aus dem Lokal draußen.
Ja, wir haben ein bisschen wenig Trinkgeld gegeben, die Rechnung war stattlich gewesen, aber...
Das ist ja auch nicht so gut gemacht, sonst hätte man ja auch mehr Trinkgeld
gegeben. Ja, natürlich. Kann
ich. Also beim Namen nennen, es sind 15 Franken.
Es sind 15 Franken gewesen. Und jetzt beim Rauslaufen, schon quasi kurz nachdem ich an den Meisterkämpfen beigelaufen bin, habe ich gehört im Hintergrund, jetzt haben sie nur läppische 15 Franken gegeben.
Und wenn man das vor einem Kunden so laut äußert, macht mich das traurig und dann ziehe ich 1,5 Punkte von meinen 7,5 Punkten ab.
Ui, aber das zieht natürlich alles recht in die Tiefe.
Ja, das sind wir unter 6 jetzt.
Sind wir unter 6, das heisst, wir sind bei...
Aber das geht auch nicht, dass du das, dass also, du das so...
Du gehst dann... Du
6 gebe ich jetzt auch.
Bei 6, ich bin auch bei...
Ich bin bei 6, du bist bei 5 gewesen.
Ich bin bei 5, ja, 17 Punkte.
Durch 3.
Ja. Ja.
Aber ich meine, es könnte ein blöder Zufall sein.
Sind wir uns einig,
dass das nicht unsere 15 gemeint sind, aber eigentlich würde ich sowieso nicht reden in Front of...
Wer denn sonst?
Eben.
Ja, ja, und du darfst nicht, sonst? Wenn jemand vorbeiläuft,
nein, sowieso über so etwas über reden Sachen. Als... Genau.
Vielleicht auch. Ist auch der Lukas Bärfuss gemeint.
Ja.
Aber ist das jetzt unser letztes Wort? Ist die Gesamtwertung jetzt gesunken?
Es ist gesunken, glaube
ich. Gut. Ich finde schon, ja.
Ja. Punkt durch 3 sind bei 5, Blumenkohl, also abgerundet 5,5.
Das noch als kleiner Nachtrag.
Oh, sind auch nicht Mäntel gebracht worden?
Nein,
also... Wir selber müssen nehmen.
Ab jetzt gehen wir einfach in die Europa-Allee.
Jetzt gehen wir in die Olé-Olé.
Das wäre also das letzte Wort gewesen. 5 von möglichen 10 Punkten für das Restaurant Kronenhalle, das sich an der Remistrasse 4 in 8001 Zürich befindet. Wer will die reservieren? Telefon 044 262 99 00. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe bei Tischfrei.
Tischfrei wird Ihnen präsentiert mit Unterstützung der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz, SRKS und Netcetera Cultura.